haben.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Es ist ernst. Die ultimative Top 50.
Nehmen Sie es auch ernst.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Eine Ranking-Show des Redaktionsnetzwerks Deutschland.
Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor.
Ich bin ein Ehrlicher.
Dafür vielen besser.
Wir schaffen das. Heute die besten Sätze der Politik.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei...
Sexual relations with that
woman. I want you to panic.
Normale Kartoffeln.
Und hier sind ihre Gastgeber.
Auf die Eins.
Geier und Niesmann.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Hey, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zu unserer Top 50 der besten politischen Sätze, gewählt vom RND Hauptstadtbüro in Berlin.
Genau, wir präsentieren Ihnen das Beste aus der Politik. Genauer, die besten politischen Sätze aller Zeiten. Und heute... die Top 40.
Geil, wir klingen voll so wie Formatradio, das finde ich sehr gut. So, wie die morgens immer zu gut gelaunt sind. Und auch für die Top 40 haben wir uns extra einen Spitzengast eingeladen, der ohne Zweifel der perfekte Mann für diesen Job ist, denn er ist auch nach Jahrzehnten im Medien- und Politikbetrieb immer noch mittendrin im bundespolitischen Trubel, den er vorher schon jahrzehntelang mitverfolgt und sogar mitgeprägt hat. Herzlich willkommen, Hans Jessen.
Hallo.
Hans Jessen kennen Politik-Junkies als Alterspräsidenten des YouTube- und Podcast-Formats Jung und Naiv. Dort ist er auch Host seiner eigenen Hans-Jessen-Show und außerdem ist er auch Autor bei der Zeitung Politik und Kultur. Davor war er berühmt als Reporter, Moderator und Chef vom Dienst des Regionalmagazins Buten und Binnen von Radio Bremen, das in den 1980er Jahren den Regional-TV-Journalismus mit betont lässigen und provokanten Moderationen und Beiträgen, man kann schon sagen, revolutioniert hat. Und seit 1999 war Hans Korrespondent im ARD-Hauptstadtbüro in Berlin, unter anderem für Tagesschau, Tagesthemen und als Chef vom Dienst beim Bericht aus Berlin.
Ja, also Hans ist sozusagen vom Infotainment ins seriöse Feld gewechselt und für uns wechselt er heute nochmal zurück ins Infotainment.
Ich bin nie vom Infotainment in den seriösen Journalismus gewechselt, sondern ich habe von Anfang an immer die Auffassung vertreten, dass Information und Unterhaltung sich keineswegs gegenseitig ausschließen, sondern prima zueinander passen.
So sieht's aus.
Okay, dann leg doch gleich mal los, wenn wir sagen, wir wählen hier die nächsten 10 unvergesslichsten Sätze der Politik. Hast du einen Spruch, einen Slogan, der dir da spontan einfällt?
Ja, ich war nicht dabei gewesen, aber ich fand den ganz gut von Helmut Schmidt, der ein Spannungsverhältnis zu Journalisten hatte und der mal gesagt hatte, es gibt in der Politik Macher und Melder und die Macher sollen machen und die Melder, also die Journalisten, sollen melden. Und wenn Melder denken, sie seien zu Machern berufen, dann sollen sie gefälligst ins Lager der Macher wechseln. Das fand ich eine sehr kluge Unterscheidung mit einer gewissen Bissigkeit vorgetragen. Es ist was Wahres dran.
Ja, typischer Schmidt auch. Also, jetzt steigen wir ein in unsere Top 40.
Platz 40.
Der Platz 40 stammt vom ersten einer langen Linie von grünen AußenministerInnen, nämlich Joschka Fischer, und er lautet:
Excuse me, I'm not convinced.
Wir erinnern uns alle, das war 2003 bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das war eher so deine Berichtszeit.
Oder? Gehörte ja dazu, ja.
Genau, was verbindest du damit?
Naja, das war die Antwort von Fischer auf die Behauptung der US-Regierung. Da ging es darum, dass der Irak angeblich Massenvernichtungswaffen besäße und deswegen angegriffen werden müsste. Und da hat Joschka Fischer, wie sich dann später herausgestellt hat, inhaltlich völlig zu Recht und fast zu milde gesagt, das überzeugt mich nicht, I'm not convinced.
Mhm. Das war eine Reaktion auf Rumsfeld, ne?
Ja, Rumsfeld war auch, er hat sich regelrecht zu ihm gewendet dort von diesem Plenum oder von in so einer Runde. Und das Interessante auch für mich ist, er hat eigentlich auf Deutsch gesprochen, es gibt ja da bei der Münchner Sicherheitskonferenz Simultanübersetzung, aber diese Passage ist er ins Englische gewechselt und hat ihn direkt angesprochen.
Saddam Hussein ist ein furchtbarer Diktator. Das wissen wir alle seit langem. Er hat Massenvernichtungswaffen gegen den Iran eingesetzt im iranisch-irakischen Krieg. Er hat den Iran überfallen. Und weil wir unsere Demokratie ohne ihre Hilfe nicht aufgebaut hätten. Nur meine Generation hat dabei gelernt, you have to make the case. And to make a case in the democracy, you must convince by yourself. Excuse me, I'm not convinced. This is my problem.
In einer Demokratie heißt eine Entscheidung treffen, man muss erst mal selbst davon überzeugt sein. Entschuldigung, aber ich bin nicht überzeugt und ich kann mich nicht vor die Öffentlichkeit stellen und sagen, lasst uns in den Krieg ziehen, wenn ich nicht daran glaube.
Da sieht man auch mal, der Fischer, auch ein nervenstarker Mann, hat ihm in die Augen geblickt, auf Englisch gewechselt und hat gesagt, ich muss mich hier vor meine deutschen Wähler stellen und muss die davon überzeugen, dass wir da die Bundeswehr mit hinschicken und das geht nur, wenn ich überzeugt bin, und hat das eben auf Englisch gesagt, ja.
Und jetzt muss man ja sagen, diese Debatte über diese Massenvernichtungswaffen, die hat es ja nicht nur auf die Münchner Sicherheitskonferenz geschafft, sondern auch vor die Vereinten Nationen. Da war es ja Colin Powell, glaube ich, damals, der US-Außenminister. Und der hat es ja schwer bereut im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, ob von Rumsfeld solche Sätze bekannt sind. Nein. Oder ich glaube nicht, ne?
Mir jedenfalls nicht.
Und Colin Powell hat ja, der ist, glaube ich, auch verstorben in der Zwischenzeit, aber der hat es schwer bereut, dass man da letztendlich ja mit der Unwahrheit Politik gemacht hat. Ne?
Und es hat eine besondere, diese Behauptung der Massenvernichtungsmittel hat ja eine besondere deutsche Beziehung. Es war eine deutsch-irakische Geheimdienstquelle, die diesen Nonsens verbreitet hat.
Und weil du Colin Powell sagst, den habe ich ja mal interviewt, weil er später auch ein Buch geschrieben hat als Ex-Außenminister und natürlich mit diesem Auftritt auch konfrontiert. Und da ist ja vorher durchgestochen worden, stand in der US-Presse, dass er gesagt habe, als er dieses Dossier, was er da vorstellen sollte, über die Massenvernichtungswaffen überreicht bekommen habe, I'm not reading this bullshit. Im Interview gesagt, ja, sinngemäß hat er das so gesagt, aber weil es so schlecht aufbereitet war. Also sagen, er hatte keine Zweifel an der Richtigkeit, da musste er seinen Geheimdienstquellen vertrauen, aber es sei so unkohärent aufgeschrieben.
Ja, natürlich. Hat er dir gesagt, ja. Ja, hat er dir gesagt.
Platz 39.
Das ist ein historisches Zitat und ich lese es mal vor auf Deutsch, dann kann es vielleicht jemand von euch auf Französisch vorlesen. Wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie doch Kuchen essen.
Sie n'ont pas de pain, qui manger de la brioche.
Genau, das wird Marie Antoinette zugeschrieben.
Ja,
genau.
Und es gibt keine Bestätigung dafür.
Im Gegenteil, es gibt Leute, die das vor ihr schon gesagt haben sollen.
Angeblich, es soll eben eine Reaktion sein, die das Unverständnis darüber zum Ausdruck bringt, warum in der französischen Revolution das Volk, französisch Pöbel, wie man es eingedeutscht sagt, aus Hunger, weil sie kein Brot haben, demonstriert haben und dann soll sie gesagt haben oder wer auch immer, ja Gott, wenn sie kein Brot haben, sollen sie halt Kuchen essen.
Wobei, sie sagt ja Brioche, das ist ja gar nicht
Kuchen. Gut.
Es der Frankophile unter uns weiß, es ist eher so eine Art Rosinenbrot.
Es ist eine Art Brötchen. Es ist eine süße Backware.
Also im Deutschen klingt es noch dekadenter, was sie gesagt haben soll.
Wenn man ein semantisches Symbol für die Ahnungslosigkeit der Elite über die realen Nöte und Bedürfnisse des Volkes sucht, dann kommt man auf solche Sprachbilder.
Genau, sie hatte irgendwie so eine Shitstorm-Kampagne gegen sich am Laufen, weil sie ja irgendwie eigentlich Österreicherin war und am Ende, aber was auch schön ist,
am Ende kopflos endete.
Genau, und da soll sie gesagt haben, wahrscheinlich auch ihr zugeschrieben und muss nicht authentisch sein, ihre letzten Worte am 16. Oktober 1793 waren, pardon, Monsieur, Marie Antoinette war versehentlich auf den Fuß des Henkers getreten.
Platz 38.
Auf Platz 38 ist der erste Eintrag und ich kann mir vorstellen, es folgen noch weitere, weil er war oft unter diesen auszuwählenden Zitaten. Der erste Eintrag von Edmund Stoiber als Ministerpräsident von Bayern und CSU-Chef und Kanzlerkandidat. Das ist, also er ist legendär, seine Rhetorikkunst, und er hat sich inzwischen auch schon selbst darüber lustig gemacht. Das ist jetzt ein Spruch von 2002 bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung, wo er darüber sprach, dass die CDU doch so stark sei, na, dass er gemeinsam mit ihr als Kanzlerkandidat, weil Merkel ihm ja den Vortritt gelassen hat, nur noch einen kleinen Schub geben muss und schon gewinnt man das Ding. Und er drückte sich so aus.
Wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten dieser Partei an der Spitze in den Ländern, in den Kommunen, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Flut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Und deswegen.
Ja, unvergessen.
Ja, wurde aber erreicht durch eine Sängerin, die Nationalhymne mit dem Text Brühe im Lichte dieses Glanzes. Also
Sarah Connor,
das ist auch nicht weit davon entfernt.
Ja. Hat Ihnen das die Wahl gekostet, dass er rhetorisch da so schlecht sortiert war?
Unter anderem, also ich habe damals über die Wahl berichtet. Es war für mich eine legendäre Erinnerung. Ich hatte am Wahlabend, weil ich für die Grünen zuständig war, bei der ARD dann verabredet ein Interview mit Joschka Fischer. Und das war noch sozusagen knapp nach den ersten Hochrechnungen. Da sah es noch so aus, als läge die CSU knapp vorne. Und dann sagte Fischer, und das zeigt dann auch seinen politischen Instinkt, er sagte, warten Sie mal ab. Warten Sie mal ab. Vielleicht ändert sich das ja noch. Und so kam es dann.
Stoiber ist in München in den Flieger gestiegen und gesagt, wir haben die Wahl gewonnen.
Ja, ja.
Und in Berlin gelandet und da war sie verloren.
Ja, unterwegs verloren gegangen.
Platz 37.
Jetzt mal wieder was Historisches. Dem habe ich, glaube ich, auch relativ viele Punkte gegeben. Kann sein, dass es deswegen so weit vorgeschafft hat von Gustav Heinemann. Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau. Fertig. Heinemann, das ist ja der Apo-Opa.
Nein.
So ist er doch verunglimpft worden, oder?
Also Gustav Heinemann war ein Sozialdemokrat, der eigentlich von einer ganz anderen Partei kam. Er war ein wirklicher Bürgerpräsident. Er war eine sowas von trocken, nüchtern, zivil couragierte Persönlichkeit. Und der eben wirklich den Bürger als Citoyen, nicht als Bourgeois, sondern als Citoyen, als Staatsbürger verkörpert hat. Und der wurde mal gefragt, wie Journalisten, glaube ich, das gerne so fragen, lieben Sie Deutschland? Und dann hat er gesagt, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau. Grandiose Antwort.
Vor allen Dingen, das sind ja auch andere Zeiten gewesen, musste sich auch irgendwie erstmal trauen. Ne?
Ja, aber,
Ihm sind ja, deswegen meinte ich, ihm sind ja so Sympathien für die Studentenbewegung nachgesagt worden, was zu der Zeit ungefähr war. Das war sicherlich auch ein Versuch, ihm zu schaden. Er hat auch genau mit der Friedensbewegung sympathisiert und so, aber auch eine ganz wechselvolle Karriere hinter sich gehabt. Nach dem Krieg habe ich gelesen, mit einer der Mitbegründer der CDU, die er gegründet wurde, das ist schon, wie gesagt,
ja, aber er gehörte, das war ja noch die CDU des Ahlener Programms, das verblüffend antikapitalistisch formulierte Thesen enthielt, die heute, wenn man junge Menschen fragt, kaum jemand der CDU zutrauen würde. Da war er gehörte sozusagen zu den bürgerlich-liberalen Christdemokraten.
Und dann später, als Horst Köhler seine Antrittsrede als Bundespräsident gehalten hat, hat er tatsächlich als erster, soweit ich mich erinnere, den Satz im Redemanuskript gehabt und ausgesprochen, ich liebe Deutschland. Das, glaube ich, sollte so sein Catchphrase sein. Ne?
Ja.
Ist aber auch irgendwie verpufft, ne? War kein großes Thema.
Ja. Ich verbinde mit Heinemann ja ein Hobby meiner Kindheit. Eine große Briefmarkensammlung und es gab von ihm eine ganze Serie in allen Farben. Ich glaube, ich hatte sie vollständig.
Ja, genau. Er kandidierte nicht für eine zweite Amtszeit und verstarb 2 Jahre nach Ausscheiden aus der ersten 1976.
Platz 36.
Es ist der erste Eintrag in der Liste, der von Angela Merkel stammt. Ja, ich habe schon gesagt, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Hat es nicht in die Top 50 geschafft. Er zieht auf Platz 36. 3 Worte, aber nicht, wir schaffen das, sondern?
Ja, sag.
Sie kennen mich.
Ach so, ja. Das sagte sie in vollem Bewusstsein, dass die Menschen sie tatsächlich kannten. Es war ja, ich glaube, es war vor ihrer dritten Amtsperiode.
Das war im TV-Duell gegen Steinbrück.
Ja.
Sie hat das Abschlussstatement im TV-Duell gegen Steinbrück September 2013 damit quasi eröffnet.
Das konnte sie ganz lässig so sagen, weil im Vergleich zu Steinbrück konnte sie natürlich wirklich sagen, sie kennen mich, zumindest in der Rolle der Kanzlerin. Und damit hat sie indirekt angeknüpft an ein frühes CDU-Plakat, auf den Kanzler kommt es an.
Was ansonsten von dem Duell hängen geblieben ist, war diese Deutschlandkette, falls sich noch da jemand erinnert. Das Social Media war da relativ jung und alle waren begeistert von dieser schwarz-rot-goldenen Kette. Und
Schlandkette.
Dass Merkel überhaupt mit sowas rumkokettiert, so ein Ding. Und das TV-Duell Merkel gegen Steinbrück war damals moderiert von Anne Will, Maybrit Illner, Peter Klöppel und
Stefan Raab.
Genau.
Ja, wirklich? Ja, und ich glaube, es war so, dass die Kritik mit einer gewissen Faszination feststellte, dass Raab eigentlich die journalistisch interessantesten Fragen gestellt hatte.
Ja, das war das, wo er sagt, Steinbrück schloss ja aus, dass er als Vizekanzler in der GroKo kommt, er wollte nur Kanzler werden und Raab sagte, warum, also wenn Sie Verantwortung übernehmen wollen, warum dann nur als King of Kotelett? Mhm.
So. Ja.
Ich finde am schönsten auch an dem Satz, Sie kennen mich, dass Winfried Kretschmann den im März 2021 auch mit seinem Gesicht hat plakatieren lassen im baden-württembergischen Landtagswahlkampf.
Ja.
Da hat die Taz geschrieben, in Baden-Württemberg kann man jetzt doch noch mal Merkel wählen.
Ja.
Platz 35.
So, jetzt sind wir wieder im Bereich der zugeschriebenen oder womöglich zugeschriebenen Zitate. Ich habe jedenfalls die ganze Nacht nach einem Beleg gesucht und keinen gefunden. Er soll angeblich stammen von Charles de Gaulle und laut Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.
Oh nee, das kenne ich von Kissinger.
Ist möglich, vielleicht hätte ich es dann gefunden. Jedenfalls hat jemand den Satz nominiert und sehr viele Punkte gegeben. Es reicht für Platz 35. Ist das nicht eine zynische Weltsicht? Was sagt ihr?
Je nachdem, welcher politischen Theorie man zugeneigt ist, das ist ja sozusagen eine der realistischen oder die unter dem Realismus firmiert. Und Freundschaft ist eine emotionale Kategorie. Und wenn dann jemand, der sagt, nein, Staaten sind keine emotionalen Gebilde, sondern sind interessengesteuerte und gelenkte Gebilde, dann ist der Satz, Staaten haben keine Freunde, sondern Interessen, völlig korrekt und gar nicht zynisch, sondern realitätsangemessen.
Jetzt ist es natürlich so, dass auch ein, sagen wir mal, freundschaftlicher Umgang miteinander ja im Interesse sein kann.
Ne? Natürlich.
Und das sehen wir, wahrscheinlich steht dann deswegen de Gaulle dahinter, weil es ja viel über das deutsch-französische Verhältnis irgendwie aussagt, wo Deutschland und Frankreich ja eigentlich immer in die andere Richtung wollen, zumindest im Kleinen und im Operativen. Und das ist ja auch Teil dieses deutsch-französischen Motors, der da immer beschworen wird. Das ist ja nicht so, dass diese Achse besonders rund laufen würde, sondern es ist ja eher so, der Motor funktioniert ja eher so, dass wenn Deutschland und Frankreich sich schon einigen, dass man dann auch noch den Rest der EU schnell an Deck kriegt, weil die so unterschiedlich ticken. Ne? Und gleichzeitig betont man immer die Freundschaft. Ist ja auch eine Form von
Ja, also ich glaube, wenn man in Bezug auf Freundschaft bei Charles de Gaulle landen möchte, dann kommt man zu dem Satz, es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Das kann man bei ihm, glaube ich, wie auch bei anderen späteren französischen Staatspräsidenten finden. Und man kommt aus der Bredouille ja relativ leicht raus, wenn man sagt, wir trennen mal zwischen dem, was Staat als Konstruktion, als Gebilde ist und dem, was Staatsmänner oder Frauen sind. Staatsmänner und Frauen können ja durchaus auch freundschaftliche Beziehungen haben. Ich glaube zum Beispiel, dass Kohl und Gorbatschow auch so etwas wie freundschaftliche Beziehungen hatten. Und dass trotzdem die Beziehung der Staaten untereinander besser mit rationalen als mit emotional-menschlichen Kategorien beschrieben werden können.
Platz 34.
Dann ist das nicht mein Land.
Und da ist sie wieder, Angela Merkel, wieder als Bundeskanzlerin, 2 Jahre nach dem vorherigen Zitat, nämlich jetzt im September 2015. Der ganze Satz lautet: Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Ja, das war anlässlich der Debatte, ob man angesichts des Flüchtlingsstroms, der über Österreich an die deutsche Grenze drängte, ob man diese Grenze schließen solle. Das wurde nachträglich, bis heute wird's verfälscht, als Merkel habe die Grenze geöffnet. Nein, die Grenze war offen, das war Schengen-Raum. Und es ging um die Frage, ob man sie schließen solle. Was von Teilen sowohl der CDU, vor allem CSU und auch von Seiten des Bundesgrenzschutzes vor allem intern heftig verlangt worden war. Und Merkel hat sich dem widersetzt und hat da eben diesen Satz gesagt, wenn es jetzt nicht mehr möglich sein soll, angesichts von Menschen in Not ein freundliches Gesicht zu zeigen. Das heißt, wir verriegeln unsere Tür nicht, sondern lassen diese notleidenden Menschen, die auf der Flucht sind, herein. Wenn das nicht mehr möglich ist, ist das nicht mein Land.
Ich glaube, es ging auch noch wirklich, also nicht nur um die Öffnung oder die Nichtschließung der Grenzen, sondern tatsächlich auch um das Gesicht im Sinne von die Bilder, die produziert worden sind. Wir hatten ja die Bahnhöfe und die Kuscheltiere und Welcome Refugees Welcome Plakate etc. Merkel ist ja auch selber dann, nachdem sie lange, muss man sagen, auch von den Medien aufgefordert worden ist, in Flüchtlingsheime gegangen. Da gab es dann diese berühmten Selfies und da wurde ja von konservativerer Seite ja dann behauptet, damit werden jetzt hier Pull-Faktoren geschaffen, die gehen da durch die WhatsApp-Gruppen etc. Und ich glaube, in diesem Kontext kam dann dieser Satz, dass sie gesagt hat, naja, hier gibt's eine Riesenkrise. Und wenn ich jetzt hier sag, hallo, wir sind menschlich zueinander, ja, da werde ich mich nicht für entschuldigen. Aber es war auch so der Moment, wo ein bisschen diese Euphorie oder diese anfängliche, diese im politmedialen Kosmos kursierende Euphorie,
ja, die Leute an den Bahnhöfen waren ja auch echt, ne? Da standen Leute und haben gejubelt, als die Züge dann ankamen aus Ungarn und
aber der Moment,
Teddybärchen.
Genau, so. Aber der Moment, wo Merkel diesen Satz sagt, ist irgendwie, finde ich, der Moment, wo das umkippt, wo das so langsam anfängt, also die Debatte in eine andere Richtung sich
zu entwickeln. Ja, wobei das Interessante ist, dieser Satz ist ja ein Entgegenstemmen gegen dieses Momentum des Umkippens. Sie widersetzt sich dem Umkippen. Und das ist für Merkel insofern nicht ganz typisch, weil relativ häufig Angela Merkel mit einer Positionierung gewartet hat, bis sie halbwegs stabil wusste, wohin der Trend geht und sich dann sozusagen an die Spitze der Bewegung gesetzt hat. Hier hat sie sich dann doch sehr deutlich dem sich, wie du richtig beschreibst, glaube ich, dem sich abzeichnenden Kipptrend in diesem Moment entgegengestemmt. Und deswegen ist das ein bemerkenswerter Merkel-Satz.
Was ja interessant ist an der ganzen Flüchtlingsgeschichte, ist dann ja auch, dass danach ja doch eine sehr harte wieder Anti-Flüchtlingspolitik gemacht worden ist. Ja, sie aber verbal das nämlich nicht gemacht hat, sondern verbal immer auf diesem Punkt geblieben ist.
Ja, ne?
Und das ist eigentlich für Merkel auch untypisch gewesen, glaube ich. Also, da merkte man, das war wirklich was, da ging es ihr um was.
Ja.
This land is your land, this land is my land, from California to the New York Island.
Platz 33.
Platz 33 stammt von einem Verteidigungsminister, und zwar vom rot-grünen Verteidigungsminister, einem SPD-Mann, Peter Struck, ausgesprochen am 4. Dezember 2002. Also da ist es aktenkundig im Bundestag, hat er sich aber schon selbst zitiert. Er hat es also vorher schon mal irgendwo gesagt und der Satz lautet:
Deutschlands Freiheit wird auch am Hindukusch verteidigt.
Genau, ich habe es ja als Sicherheit, gibt beides.
Ja, okay.
Also klar, der Inhalt ist klar, es nach dem 11. September hat Schröder von uneingeschränkter Solidarität mit den USA gesprochen. Das hat sich nicht platziert in unserer Top 50. Was ist mit sowas an Schröder auszusetzen? Und in den USA gab es danach eben schnell eine Debatte, wo man jetzt einen Kriegseinsatz machen. Und Bush Junior war sehr schnell für den Irak. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Und dann ist aber auf die Administration eingeredet worden, also wenn, dann muss man nach Afghanistan gehen, weil die Taliban haben den Drahtziehern von 9/11 Unterschlupf gewährt, womöglich verstecken die sich da immer noch, es war ja nicht klar, wo Bin Laden ist und so weiter. Und da trat dann zum ersten und bisher einzigen Mal der NATO-Verteidigungsfall in Kraft. Mhm. Das einzige Mal, dass die NATO einem Mitglied beigesprungen ist, war den USA.
Weil die USA sozusagen nach der damaligen Definition terroristisch in einer Form des asymmetrischen Krieges angegriffen wurde. Und dann musste dem angegriffenen Bündnispartner beigestanden werden. Das war die Konstruktion damals.
Allerdings liegen zwischen dem Angriff und dem Beitrittsfall und dem Satz von Struck liegt locker ein Jahr, ne? Oder?
Ja, Struck war Ende 02, ne? Ja. Also mehr als ein Jahr, genau. Aber
also da waren wir schon in Afghanistan.
Ja, genau. Wir waren schon in Afghanistan. Der Bundestag hatte das Mandat schon erteilt. Es ging um neue Richtlinien. Es gibt ja diese Bundestagsrichtlinien. Die letzten waren noch von Volker Rühe. Und da stand natürlich Landesverteidigung im Mittelpunkt. Und jetzt musste er irgendwie eine Brücke bauen. Im Grundgesetz steht ja auch, dass die Bundeswehr nur zur Verteidigung eingesetzt werden darf. Eine Brücke bauen. Wieso schicken wir Soldaten nach Afghanistan? Und es ist gleichzeitig Landesverteidigung. Und da ist auf diesen Satz gekommen.
Es gibt ja das berühmte Wort von mir, Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Ich bin der Meinung, dass es heute noch gilt. Ich weiß, dass die Bevölkerung da eher andere Auffassung, die Mehrheit der Bevölkerung jedenfalls. Trotzdem halte ich den Einsatz für richtig und wichtig. Aber es gibt eine immer stärker werdende Debatte in Deutschland, ob das ein richtiges Mandat ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das richtig ist.
Gut, inzwischen wissen wir, wie die Sache ausgegangen ist, nämlich schlecht. Also um Deutschlands Sicherheit ist es jetzt eigentlich nicht mehr gut bestellt, wenn man nach Afghanistan guckt.
Das ist richtig. Dass es so schlecht sich entwickelt hat, liegt auch eindeutig an den USA. Der deutsche Einsatz war, das wird heute vergessen, aber es war so, es war eigentlich eine Doppelstrategie, nämlich einmal die militärische Komponente und dann ganz stark in Verbindung mit Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, sowohl staatlicher als auch NGOs, die eben zivile Projekte von Brunnen bis Schulen in Afghanistan, vor allem im Norden, bauen sollten. Und dieses Zusammenwirken war schon eine schwierige Kiste zwischen Bundeswehr und den NGOs in Deutschland. Es war aber noch schwieriger im Vergleich oder in Beziehung zu den US-amerikanischen Militärs. Ich war damals mit Fischer auf einem Besuch in Afghanistan, wo wir diese Teams besucht haben. Und das war schon interessant, weil das war eine Situation, wo deutsche Soldaten tatsächlich im offenen Jeep und nur mit der Stoffmütze auf durch diese afghanischen Dörfer und Kleinstädte fahren konnten und dann freundlich hereingebeten wurden in Zelte und Wohnhäuser. Und sie wurden wirklich als Freunde dort begrüßt, weil sie diejenigen waren, wo sie sagten, ja, die bohren jetzt für uns die Brunnen und die sorgen dafür, dass die Mädchen, die jungen Frauen zur Schule gehen können. Das war ein Stück ziviler Aufbauarbeit, für die Deutschen, auch die Militärs, die das absicherten, geschätzt wurden. Das ist dann aber, und zwar unter starkem Einwirken der USA, die das mit ihrer Militärdoktrin überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt haben, zurückgefahren worden und hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Deutschen, auch das deutsche Militär, sich dann doch wieder verbarrikadiert und eingebunkert und hinter Stacheldraht verschanzt hat, was dann am Ende mit dazu beigetragen hat, dass dann doch die Taliban sozusagen die Macht wieder im ganzen Land übernehmen konnten.
Zu dem Afghanistan-Satz, hat der denn eigentlich gestimmt?
Der hat als legitimatorische Konstruktion an den Haaren herbeigezogen gestimmt.
Naja, die Denke war ja, wenn die dort Terroristen ausbilden und in alle Welt schicken, können die auch irgendwann bei uns landen und ein Flugzeug in den Fernsehturm.
Ja, aber das ist eben, wie gesagt, wie alles, was an den Haaren herbeigezogen ist, eben heftigen Schmerz auf der Kopfhaut und darunter erzeugt, gilt das auch für diesen Satz.
Platz 32.
Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Annalena Baerbock als Außenministerin am 24. Februar 2022, ein Statement im Anschluss an die Sitzung des Krisenstabs der Bundesregierung im Auswärtigen Amt. Und wir alle wissen, was der Anlass war, wenn ich sage 24. Februar 2022. Und der Satz lautet, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Das hat sie auch als ersten Satz dieses Statements gesagt. Also das ist sicherlich sehr bewusst geschrieben worden, kurzes, klares Statement. Und sie betont, Russland allein hat diesen Weg gewählt, nämlich die Ukraine zu überfallen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben nichts getan, das dieses Blutvergießen rechtfertigt.
Ja, und sie hat recht. Also zumindest, was meine Beurteilung und auch Wahrnehmung angeht, ich hatte genau das gleiche Gefühl, man wacht morgens auf und bekommt mit, ja, Russland hat den Angriff gestartet, über den so lange, Wochen und Monate vorher spekuliert und gemutmaßt worden war. Und es sind deutsche und französische Regierungschefs nach Moskau gereist und haben mit Putin geredet, weil sie eben auch die Informationen hatten, Putin plant diesen Angriff. Und Putin hat ihnen versichert, bis zwei Wochen vor dem tatsächlichen Angriff, hat er ihnen versichert, ach, das sei alles Quatsch und das sei ein normales Militärmanöver. Und selbst Zelensky hatte noch gesagt, wenige Wochen vorher, er glaubt nicht, dass an diesen Angriffsplänen, die vor allem US-Geheimdienste da kolportiert haben, dass etwas dran sei.
Er war sogar regelrecht sauer, ne? Ja, ich erinnere mich an so einen Ausbruch von ihm.
Ja. Aber ich glaube, Zelensky wusste schon, wie seriös das war. Er wollte aber Panikreaktionen innerhalb der ukrainischen und auch Fluchtreaktionen und Bewegungen innerhalb der ukrainischen Bevölkerung verhindern. Aber tatsächlich war es so, dass das zumindest ich habe da wochenlang mitgezittert und gebangt und gehofft und auch gedacht, das wird Putin doch hoffentlich nicht machen. Ja, und dann wachst du auf und er hat's gemacht. Und das war dann schon das Aufwachen in einer anderen Welt.
Und was sagst du denn zum Wording im Vergleich zu wir erleben eine Zeitenwende? Das ist ja der Scholz-Satz zum gleichen Thema. Ich verrate nicht, ob der sich auch platziert hat hier bei uns und wo. Aber es ist ja die gleiche Aussage. Baerbock sagt, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Aber auch da liegen, glaube ich, 2 Tage zwischen oder so. Ne? Also Scholz.
Ja, ja, einiges.
Scholz
hatte mehr Zeit.
Genau. Scholz hatte mehr Zeit und Baerbock beschreibt das ja aus diesem Moment. Und ich glaube, dass also das Gefühl hatten an diesem Morgen einfach viele. Und wie Hans es gerade sagt, es gibt wenige Momente in meinem journalistischen Leben. Wir entwickeln ja oft so einen gewissen Zynismus und eine gewisse Coolness oder vorgetäuschte Coolness, wenn so Ereignisse passieren, sagen, ja, haben wir alles schon gesehen, kennen wir alles schon.
9-11 war ein solcher Moment, der nicht über Nacht sich ereignet hatte.
Der war nachmittags für uns.
Und in dem Moment wusste man, das ist ein Zeitenbruch. Hier ist ein Moment, wo Geschichte sich und zwar auch dauerhaft änderte. Das war so ein Moment,
ja. Für mich waren das immer so Momente, wo, oder was immer, ich glaube, mir fallen nur 2, 3 ein, aber wo dann tatsächlich ich kurz merke, dass auch in mir so eine Angst oder so eine Unruhe aufsteigt, also die ich eigentlich im beruflichen Kontext nicht habe, wo ich auf einmal denke, oha, und das hatte ich persönlich, kann es für mich sagen, ich hatte das bei der ersten Trump-Wahl auch, als ich dann nämlich auch aufwachte und feststellte, er gewinnt das Ding und dachte so, okay. Und irgendwann in der Corona-Pandemie hatte ich es auch mal. Also so, das sind so ganz wenige Momente, finde ich, wo man als Berichterstatter wirklich einmal die Luft anhält und sagt, okay, hier ist gerade was im Gange, das ist so groß und so, das kann unser Leben, unser aller Leben und das unserer Kinder und etc. beeinflussen.
Ja. Ja, es ehrt mich, dass du an dem Morgen als erstes zum Handy gegriffen hast und mir gesimst hast, er hat es wirklich gemacht.
Habe ich das?
Ja.
Das wusste ich nicht mehr.
Platz 31.
Eine Legende im politischen Betrieb, Hans-Christian Ströbele, Grünen, MdB und Abweichler, kann man sagen, beruflicher Störenfried innerhalb der Grünen-Fraktion, mit einem 2002 während der Berliner Hanfparade getätigten Ausruf.
Gebt das Hanf frei und zwar sofort.
Gebt den Hans frei.
Ja.
Es ist ja
Hanfdampf
schon mal
in allen Gassen.
Also es ist ja schon mal, wie du richtig sagst, es müsste eigentlich heißen, den Hanf.
Ja. Das war auch das Lustige daran, oder?
Genau, wir kennen es natürlich alle, weil Stefan Raab das gesampelt und zusammen mit Shaggy, immerhin Weltstar, einen Song draus gemacht hat, der sogar die Musik Top 10 erreicht hat.
Gib das Hanf frei, das Hanf frei, das Hanf frei.
Mein Name ist Christian Ströbele. Ich bin hier bei Dislike. Der Ströbele kifft scheinbar zu viel, dass er nicht mitbekommt, was hier oft so abgeht. Naja, daran stimmt schon nicht, dass der Ströbele überhaupt kifft. Der hat noch nie gekifft. Der setzt sich nur seit vielen Jahren dafür ein, dass die Leute, die kiffen, mindestens gleich behandelt werden, denen, die Bier trinken oder Wein trinken.
Und gib mal das Hanf frei. Da kommen wir mal entspannt an das Hanf ran.
Es war ein bisschen eine Lebensaufgabe von Ströbele, dieses Thema, oder? Und
ja,
er hat es noch miterlebt?
Nee. Nein, das hat er. Nee, da war er schon tot. Wobei es in dieser Dimension natürlich einen noch ungleich bedeutenderen und größeren Satz gibt von Wolfgang Neuss. Ein großartiger, sehr zynischer, aber gleichzeitig hochmoralischer Kabarettist. Der sagte, auf deutschem Boden darf nie wieder ein Joint ausgehen.
War das eigentlich, ich bin ja aus dem Osten, war das eigentlich ein Ostsatz von deutschem Boden darf nie wieder ein Krieg ausgehen oder
gesamtdeutsch-pazifistischer.
Ja, okay. Also es gibt noch eine nette Anekdote zu diesem Ströbele-Spruch. Als er das gesagt hat, meinte er ganz konkrete Pflanzen. Da hat nämlich bei dieser Hanfparade die grüne Jugend einen Wagen gehabt und zur Deko Nutzhanfpflanzen draufgestellt. Die wurden beschlagnahmt von der Polizei.
Ach so.
Es ist total verrückt. Er hat konkrete Töpfe gemeint. Ich habe das verifizieren können, weil er es auf seiner Homepage, die immer noch online ist, erklärt hat. Als es nämlich zum Gerichtsprozess gegen diese Kids von der Grünen Jugend kam, die wegen Drogenbesitzes vor Gericht gestellt wurden, hat er gesagt, so, jetzt sind sie freigesprochen worden, weil, ich habe gleich gesagt, das war nur Nutzhanf. Nupfhanf. Nutzhanf. Und gebt denn ihr Deko zurück für ihren Wagen, gebt das Hanf frei.
Ja, irre. Ja, das,
Jeder dachte, das ist der große
Slogan zur Bewegung. Aber es gab damals auch, da bin ich ziemlich sicher, aber ich komme ja aus einer landwirtschaftlich geprägten Region im Münsterland, du musstest auch Nutzhanffelder anmelden, zumindest bei der Polizei.
Natürlich.
Also auch da gab es Restriktionen.
Ja, das ist lange her. Wir hören noch ein bisschen den Song von Stefan Raab und sagen so lange Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, legt das Hanf weg. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs nächste Woche wiederkommen. Und wir sagen vor allen Dingen tausend Dank fürs Mitmachen an Hans Jessen.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Und zwar sofort.